SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Janek Böffel und heute mit diesen Themen. Missverständnis, Übereifer oder Absicht. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger entlässt ihre Staatssekretärin. Vor der Wahl in der französischen Grenzregion stehen die Kandidaten fest. Und weiter mit von der Leyen vor dem EU-Gipfel. Das und mehr in der kommenden halben Stunde in der SR Info Bilanz am Abend. Schön, dass Sie zuhören. Der Vorfall selbst ereignete sich bereits im Mai. Zahlreiche Hochschullehrer hatten in einem Brief Kritik an der Räumung pro-palästinensischer Protestcamps, vor allem an der FU Berlin, geäußert. Auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hatte danach den Brief scharf kritisiert. Doch in ihrem Ministerium wurde nicht nur kritisiert, sondern auch geprüft. Und zwar, ob den Unterzeichnern auch Fördermittel gestrichen werden können. Damit will die Ministerin nichts zu tun gehabt haben. Stattdessen hat sie nun ihre Staatssekretärin gefeuert. Markus Schubert berichtet.
Mehr als 2800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in den letzten Tagen einen offenen Brief unterschrieben. Der Entzug von Fördermitteln aufgrund von politischen Äußerungen sei grundgesetzwidrig, heißt es darin. Es dennoch prüfen zu lassen, sei ein Zeichen politischen Machtmissbrauchs. Für ihren Rücktritt, wie ihn die Wissenschaftler verlangen, sieht die FDP-Ministerin aber keinen Anlass.
Ich habe den betreffenden Auftrag, förderrechtliche Konsequenzen prüfen zu lassen, nicht erteilt und auch nicht gewollt.
Stark-Watzinger räumte am Nachmittag bei der Vorlage des Nationalen Bildungsberichts ein, dass man irritiert über die Vorgänge in ihrem Haus sein kann.
Der durch diesen Vorgang erweckte Eindruck ist geeignet, das Vertrauen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in das BMBF nachhaltig zu beschädigen. Und im Prozess der Aufarbeitung dieser Vorgänge bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass eben ein personeller Neuanfang nötig ist.
Und der betrifft eben ihre Staatssekretärin, die noch vergangene Woche bestritten hatte, dass es die Prüfbitte überhaupt gab. Sie selbst, so Stark-Watzinger, kenne den ganzen Vorgang erst seit vergangenen Dienstag, als ihr die umstrittenen Mails mit dem Prüfauftrag vorgelegt worden seien. Da waren die, durch die NDR-Recherchen von Panorama, aber auch schon öffentlich. Die Prüfung laufe nun, so Stark-Watzinger, wie es zu diesen Fragen in die Fachabteilungen hinein kommen konnte.
Ich verteidige die Wissenschaftsfreiheit in jede Richtung. Wissenschaftsförderung erfolgt nach wissenschaftsgeleiteten Prinzipien. Das ist Kernprinzip der Wissenschaftsfreiheit.
Der Opposition reicht das nicht. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin und CDU-Bundesvize Karin Prien schrieb, Döring werde zum Bauernopfer gemacht. Der bildungspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Thomas Jatzombek, verwies im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio darauf, dass Stark-Watzinger selbst die Dinge angestoßen habe.
Durch die Unterstellung, dass die Autoren dieses Briefes nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, ist die ganze Sache überhaupt erst groß geworden.
Jetzt sei es an der Ministerin, die Angelegenheit weiter aufzuklären.
Das hängt von Frau Stark-Watzinger selbst ab. Sie muss jetzt Berechenbarkeit zeigen, sie muss Aufklärung darüber leisten, was in ihrem Haus tatsächlich geschehen ist. Und das ist es, das, worauf es jetzt ankommt.
Bei den Grünen als Koalitionspartner nennt Parteichef Nuripur die Trennung von Staatssekretärin Döring folgerichtig.
Es ist wichtig, dass klargestellt worden ist, dass Forschungsgelder ausschließlich an wissenschaftsbasierten Kriterien hängen darf und an nichts anderem.
Auch bei der SPD blickt man sorgenvoll auf die Dinge. Der Bildungspolitiker Oliver Kaczmarek sieht Vertrauen verloren gegangen. Es müsse zurückerkämpft werden. Dieser Kampf hat mit dem heutigen Tag wohl gerade erst begonnen.
Streit ums Bürgergeld, die nächste Runde. Denn nun wird auch in der Ampel darüber diskutiert, ob Geflüchtete aus der Ukraine Anrecht auf Bürgergeld haben. Eigentlich eine CDU-Forderung, die jetzt auch die FDP aufgegriffen hat. Und damit tut sich die nächste Konfliktlinie in der Koalition auf. Mario Kubina berichtet.
Fast 1,2 Millionen Menschen aus der Ukraine sind bisher nach Deutschland geflohen. Viele von ihnen Frauen und Kinder. Eine Folge der russischen Angriffe auf Städte und Infrastruktur des Landes. Laut Bundesregierung haben die Ukrainerinnen und Ukrainer Anspruch auf Grundsicherung, also auf die gleichen Leistungen wie Bürgergeldempfänger. Und wenn es nach der Regierung geht, bleibt es dabei.
Wir haben keine Änderungspläne,
sagt Dominik Ehrentraut vom Bundesarbeitsministerium. Der Ministeriumssprecher erinnert an eine bestimmte EU-Regelung.
Bei Ukrainern und Ukrainerinnen ist es eben so, dass sie per Massenzustromrichtlinie Recht auf einen Aufenthaltsstatus haben. Und wenn dieser Aufenthaltsstatus vorhanden ist, dann gibt es automatisch Zugang zum SGB II.
Damit meint er den Teil des Sozialgesetzbuchs, in dem das Bürgergeld geregelt ist. Grundsicherung statt Asylbewerberleistungen. Aus Sicht der Bundesregierung wurden so Behörden entlastet, denn sie hätten sonst auf einen Schlag eine enorme Zahl von Asylanträgen prüfen müssen, angesichts der vielen Geflüchteten aus der Ukraine. Und aus Sicht der SPD im Bundestag gibt es noch ein anderes Argument dafür. Das macht Martin Rosemann deutlich, der arbeitsmarktpolitische Sprecher der SPD-Fraktion.
Durch das Bürgergeld und die Arbeit der Jobcenter haben ukrainische Flüchtlinge ja erst den Zugang zur Vermittlung und zur arbeitsmarktpolitischen Unterstützung.
Ein Vorteil, den auch Grünen-Chef Omid Nuripur sieht.
Der Sinn ist, dass wir schnellstmöglich Leute natürlich auch in Arbeit bringen. Und ich glaube, dass es keine gute Idee ist, neue Hindernisse auf diesem Weg aufzubauen, sondern einfach dort zu helfen, damit es besser funktioniert.
185.000 Geflüchtete aus dem angegriffenen Land haben inzwischen einen regulären Arbeitsplatz in Deutschland gefunden und andere beispielsweise einen Minijob. Es müssten aber mehr sein, findet die FDP. Generalsekretär Bijan Dzirsaray spricht sich in der Bild-Zeitung dafür aus, dass Neuankömmlinge aus der Ukraine künftig kein Bürgergeld mehr bekommen, sondern geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Damit soll der Druck erhöht werden, dass die Menschen eine Arbeitsstelle annehmen. Die CDU unterstützt diesen Ansatz, sagt deren Generalsekretär Carsten Linnemann der ARD.
Wenn man das im Bundestag zur Abstimmung stellt, was ein gutes Gesetz ist, werden wir jederzeit mit zustimmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die FDP es nicht zur Abstimmung stellt, weil sie ja mit den Grünen und mit der SPD regieren.
Trotzdem will die Union beim Bürgergeld für Geflüchtete aus der Ukraine nicht locker lassen. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann kündigt an, die Sache bei einem anstehenden Treffen mit seinen Kollegen aus den anderen Bundesländern auf die Tagesordnung zu setzen. Der CSU-Politiker fordert einen Kurswechsel, auch um den Rückhalt für die Ukraine-Hilfen insgesamt nicht zu gefährden.
Die Liste ist lang. Angriffe, Bedrohungen, verbale Stereotypisierung. All dem sehen sich Sinti und Roma in Deutschland ausgesetzt. Und die Zahl der gemeldeten Fälle steigt sprunghaft. 2023 hat sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt auf 3 Fälle am Tag. Das geht aus dem Jahresbericht Antiziganismus hervor, der heute präsentiert wurde. Bianca Schwarz fasst die Erkenntnisse zusammen.
Es sind eindringliche, fast schon etwas verzweifelt klingende Worte von Romani Rose.
Es gibt die 600-jährige Geschichte unserer Minderheit in diesem Land. Und dazu gehört ganz einfach, dass wir in erster Linie Deutsche sind. Und wenn wir hier heute über Integration von Menschen sprechen, dann müssen wir das hervorheben, dass dieses Land immer noch nicht akzeptiert, dass wir Deutsche sind.
Romani Rose ist der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Im letzten Jahr gab es doppelt so viele Übergriffe auf Sinti, Roma, Jenische und weitere Minderheiten. Über 1200 Fälle zählt der Jahresbericht Antiziganismus, 3 pro Tag. Meistens wurden Menschen beleidigt oder diskriminiert, und zwar oft durch staatliche Institutionen wie Bildungseinrichtungen, Jobcenter, Jugendämter oder kommunale Verwaltungen. Silas Kropf ist der Vorstandsvorsitzende von MIA, der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. Er schildert einen Fall an einer Schule,
in dem eine Lehrerin die Anmeldung ihrer Schülerin, einer Romni, zum Abitur mit folgenden Worten kommentierte, ich zitiere, warum gibst du dir so viel Mühe, obwohl du sowieso nicht lange bleiben und wahrscheinlich in einem Monat heiraten wirst? Zitat Ende.
Den Schwerpunkt legt der Jahresbericht Antiziganismus aber auf die 83 Vorfälle bei der Polizei. Sie reichen vom übereifrigen Feststellen von Personalien oder dem Durchsuchen persönlicher Gegenstände ohne Anlass bis hin zu extremer körperlicher Gewalt.
Darunter der Fall, dass in einem Wohnheim für Geflüchtete PolizistInnen ihren Polizeihund auf einen am Boden liegenden und mit Handschellen gefesselten Familienvater losließen. Der Hund verletzte den Betroffenen, einen Rom, schwer.
Oft würde die Polizei nicht akzeptieren, dass Sinti und Roma auch Opfer einer Straftat sein können.
Das führt einerseits dazu, dass eben den Betroffenen, die sich an die Polizei wenden, erstmal jegliche Hilfe und Unterstützung verweigert wird. Und wir haben auch Fälle dokumentiert, wo im Grunde die Reaktion von Polizeibeamten in die Richtung ging, bevor du jetzt hier jemanden anzeigst, können wir ja erstmal schauen, was du alles so auf dem Kerbholz hast. Also auch tatsächlich die Vorannahme, dass diese Menschen ja zwangsläufig kriminell sein müssen.
Durch solche Vorfälle haben Sinti und Roma wenig Vertrauen in Polizei und Justiz und das sei ein großes Problem für den Rechtsstaat, meint Mehmet Daimagüler. Er ist Beauftragter der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland.
Ich werde ganz häufig am Rande von Veranstaltungen, zum Beispiel von Menschen aus der Community angesprochen, die mir von Vorfällen berichten. Auf meine Frage, ob sie rechtliche Schritte einleiten, kommt häufig die Antwort, was bringt das denn? Am Ende bin ich doch dann der Beschuldigte.
Für den starken Anstieg antiziganistischer Vorfälle im letzten Jahr macht die Meldestelle Antiziganismus zum Teil den gesellschaftlichen Rechtsruck verantwortlich. Es wurden zum Beispiel Friedhöfe und Gedenkstätten von Sinti und Roma mit Hakenkreuzen und NS-Propaganda beschmiert, sagt Kropp von der Meldestelle Antiziganismus.
Es gab zum Beispiel in einer Stadt einen größeren Fall, wo Flugblätter verteilt wurden, die proaktiv dazu aufgerufen haben, gegen Sinti und Roma in dieser Stadt zu mobilisieren.
Zum Teil gehen die gestiegenen Zahlen aber auch darauf zurück, dass die Meldestelle Antiziganismus immer bekannter wird und sich immer mehr Menschen trauen, sich dort zu melden. Ein kleiner Lichtschimmer zumindest, der aber leider auch sagt, die Dunkelziffer rassistischer Übergriffe gegen Sinti, Roma, Jenische und weitere Minderheiten wird wahrscheinlich deutlich höher sein.
Es ist eine schier unglaubliche Menge. 35 Tonnen Kokain im Wert von mehreren Milliarden Euro haben die Ermittler bei einer groß angelegten Razzia im Hamburger Hafen beschlagnahmt. Seitdem werden die Drogen an einem geheimen Ort aufbewahrt. Heute haben die zuständige Staatsanwaltschaft Düsseldorf und das nordrhein-westfälische Innenministerium erste Details bekannt gegeben. Nadja Baschek.
Fast 36 Tonnen Kokain im Wert von 2,6 Milliarden Euro haben die Behörden sichergestellt und vernichtet, teilte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf heute mit, die das Verfahren leitet. Der größte Teil mit 24 Tonnen wurde im Hamburger Hafen gefunden, der Rest in Guayaquil in Ecuador und im niederländischen Rotterdam. Darüber hinaus seien bei Durchsuchungen bei Tatverdächtigen in mehreren Bundesländern Beweise sichergestellt worden, sowie Bargeld, Goldbarren und ein Porsche beschlagnahmt worden. NRW-Justizminister Benjamin Limbach sprach insgesamt von einem Coup, der den Behörden gelungen sei.
Das ist ein Schlag gegen die internationale organisierte Kriminalität. Das ist ein präziser Kinnhaken, der den Drogenbossen wehtut.
Den Stein ins Rollen gebracht habe eine Behörde aus Kolumbien. Von ihr kam der Hinweis, dass in 10 Seekontainern große Mengen Kokain nach Europa gebracht werden sollten. Es folgten monatelange Ermittlungen, bei denen sich ein professionelles Netzwerk aufgetan habe. Die Beschuldigten sollen unter anderem Scheinfirmen gegründet haben. Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen 8 Hauptbeschuldigte. 2 von ihnen sind deutscher Staatsangehörigkeit. 7 Haftbefehle sind vollstreckt worden. Julius Sterzel, Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf.
Für den Fall des bandenmäßigen Handeltreibens sollte also eine entsprechende Verurteilung erfolgen, droht den Beschuldigten nach dem Gesetz eine Freiheitsstrafe von 5 bis zu 15 Jahren.
Unter dem Namen OP Plexus haben die Beamten ermittelt, in einer Zusammenarbeit vom Zollkriminalamt, dem Zollfahndungsamt in Stuttgart, gemeinsam mit dem Landeskriminalamt in Baden-Württemberg. Geführt wurden die Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und ihrer dort angesiedelten Zentralstelle zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Die Menge des beschlagnahmten Kokains ist in den vergangenen Jahren gestiegen, so Tino Igelmann, Leiter des Zollkriminalamtes.
Wir haben in Deutschland seit Jahren steigende Sicherstellungszahlen im Bereich des Kokains, die letztendlich auf eine seit Jahren anhaltende Kokainschwemme hindeuten.
Das Kokain stamme etwa aus Kolumbien, Peru oder Bolivien, wo Anbauflächen von Coca-Pflanzen zu finden sind. Europa gelte als wichtigster Absatzmarkt, noch vor den USA. Der Großteil komme über den Seeweg nach Europa.
Morgen ist es soweit. Die neue PISA-Studie wird vorgestellt, aber diesmal auch mit einem neuen Fokus, nämlich wie es um das kreative Denken der 15-Jährigen bestellt ist. Wie das überhaupt zu überprüfen ist und was so eine Untersuchung bringen kann, das erklärt Anja Braun.
Die PISA-Macherinnen und Macher halten kreatives Denken für eine der Basiskompetenzen des Menschen. Kreativ zu denken sei enorm wichtig, um auf die Herausforderungen der Zukunft zu reagieren, denn da reiche rein faktenbasiertes Wissen nicht mehr aus. Jennifer Dietrich leitet das PISA National Center in München stellvertretend und erklärt, dass das kreative Denken mit Aufgaben aus verschiedenen Feldern erfasst wurde.
Das naturwissenschaftliche Problem lösen, dann das soziale Problem lösen und dann im Bereich Ausdruck, sowohl den visuellen Ausdruck als auch den schriftlichen Ausdruck.
So ging es zum Beispiel in einer Aufgabe um das Thema »Rette die Bienen«. Hier sollten die 15-Jährigen überlegen, wie man auf das Artensterben der Bienen aufmerksam machen kann.
In der ersten Aufgabe sollten sie 3 verschiedene Ideen für Kampagnen auflisten. Da wurde dann geschaut, ergeben die überhaupt erstmal Sinn, und dann im zweiten Schritt, sind die unterschiedlich voneinander. Und im nächsten Schritt hatten sie dann eine Kampagnenidee von jemand anderem vorgegeben und sollten diese dann noch irgendwie weiterentwickeln, sie attraktiver machen für andere Jugendliche.
Die Auswertung der Aufgaben zum kreativen Denken war, anders als zum Beispiel bei Aufgaben zur Mathematik, nicht ganz einfach. Deshalb wurden die Antworten von Menschen gelesen, die anhand eines Schemas bewerten konnten, ob eine Aufgabe ein oder zwei Punkte verdient hat. So wurde zum Beispiel geschaut, fällt die Antwort
in eine der Kategorien, die international am häufigsten genannt wurden, oder in eine Kategorie, die seltener genannt worden ist. Das könnte sowas sein, wie das eine häufige Idee ist, dass man Plakate gestaltet, und eine seltenere Idee könnte dann beispielsweise sein, dass man für eine Influencer-Kampagne noch diesen oder jenen Star gewinnt.
Erläutert Psychologin Dietrich. Wichtig sei, dass die Bewertung, ob diese Antworten nun eher naheliegend oder originell sind, auf Vorstudien basiert. Da wurde international untersucht, zum Beispiel zum Thema Rette die Bienen, in welchen Feldern die Jugendlichen Ideen liefern. Dietrich hält die Erfassung der Fähigkeit zum kreativen Denken bei Jugendlichen durch die internationale Schulleistungsstudie PISA für äußerst sinnvoll, denn
es ist für alle wichtig, dass man sich nicht immer nur auf eine richtige Lösung fokussiert, sondern auch bereit ist, Alternativen zu sehen. Und das ist eine Kompetenz, die man fürs lebenslange Lernen einfach braucht.
Morgen am Dienstag werden die Ergebnisse der PISA-Auswertung zum kreativen Denken dann veröffentlicht.
Die SR-Infobilanz am Abend. Gleich blicken wir hier unter anderem voraus auf die Wahlen in Frankreich. Aber zuerst alles Weitere vom Tage mit Florian Mayer.
Die IG Metall will für die Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie 7% mehr Geld fordern. Wie die Gewerkschaft mitteilte, beschloss der Vorstand heute eine entsprechende Empfehlung. Diese sei noch nicht die endgültige Forderung. Darüber wolle man in den kommenden Wochen in den regionalen Tarifkommissionen diskutieren. Verhandelt wird für rund 3,9 Millionen Beschäftigte. Die Betreiber von Pflegeeinrichtungen im Saarland fordern die schnellere Anerkennung ausländischer Pflegekräfte. Der Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste, Mertens, sagte, die Landesregierung müsse Sofortmaßnahmen ergreifen und bürokratische Hürden abbauen. Aktuell dauere es Monate, bis eine hochqualifizierte Pflegekraft als Fachkraft arbeiten dürfe. Mertens betonte, wer qualifiziert sei und die deutsche Sprache beherrsche, müsse in den Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden dürfen. Nach dem Feuer in einem Supermarkt in Schmelz-Hüttersdorf ermittelt die Polizei jetzt wegen Brandstiftung. Ein Kind und ein Jugendlicher werden verdächtigt, einen Einkaufswagen direkt vor dem Gebäude in Brand gesetzt zu haben. Laut Polizei hatten sich die Flammen danach rasch ausgebreitet. Der Supermarkt wurde durch den Brand stark beschädigt. Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden von rund 1 Million Euro aus. Die Feuerwehr war gestern Abend mehrere Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Sperrungen an der Heringsmühle und an der Großblittersdorfer Straße sollen so schnell wie möglich aufgehoben werden. Das hat die Stadt Saarbrücken versichert. Durch die anhaltenden Regenfälle an Pfingsten waren Hänge an beiden Straßen instabil geworden. Um die Sicherheit dort wiederherzustellen, bereitet die Stadt nach eigenen Angaben derzeit die Vergaben an Baufirmen vor. Außerdem würden mit Blick auf die Großblittersdorfer Straße Zwischenlösungen geprüft, mit dem Ziel, den Verkehr dort teilweise wieder fließen zu lassen. Laut Verwaltung werden die eigentlichen Sicherungsarbeiten mehrere Monate in Anspruch nehmen. Bei den deutschen Tischtennismeisterschaften für Menschen mit Behinderungen hat die BSG St. Ingbert erstmals den Titel gewonnen. Die Saarpfälzer besiegten zunächst im Halbfinale den Titelverteidiger Schleswig-Holstein. Im Finale gewannen sie dann mit 6:4 gegen Waldorf. Es war der erste Titel für die BSG St. Ingbert im 40. Jahr dieser Meisterschaften.
Bleibt Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin? Bei der letzten Wahl war sie ja vor allem an den Job gekommen, weil Frankreichs Präsident Macron Manfred Weber den Spitzenkandidaten der Konservativen als Kommissionschef verhindern wollte. Doch nun ist ihre Ausgangsposition eine deutlich bessere, auch wenn es noch einige offene Fragen gibt. Über die beraten heute Abend die Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Katrin Schmidt über die Ausgangslage.
Womöglich geht alles recht schnell mit einer weiteren Nominierung Ursula von der Leyen durch den Rat. Gebraucht wird die Zustimmung von mindestens 15 Staats- und Regierungschefs, die zusammen 65% der europäischen Bevölkerung vertreten. Die 13 Regierungsoberhäupter, die der Europäischen Volkspartei zugeordnet sind, koordinieren sich dafür bereits vor dem Dinner in großer Runde für eine gemeinsame Linie der Christdemokraten. Und da auch Frankreichs Staatspräsident Macron und Bundeskanzler Scholz ihre Zweifel abgelegt zu haben scheinen, stehen die Zeichen auf Zustimmung. Dann könnte womöglich auch das erweiterte Personaltableau einen ersten Segen bekommen. Die europäischen Sozialdemokraten haben Anspruch auf das Amt des EU-Ratspräsidenten erhoben. Dabei gilt Antonio Costa, ehemaliger sozialdemokratischer Regierungschef Portugals, als Favorit. Die Liberalen, Stand jetzt drittstärkste Fraktion im neuen EU-Parlament, setzen auf den Job des Außenbeauftragten der EU. Vor allem der estnischen Premierministerin Kaja Kallas werden hierfür große Ambitionen nachgesagt. Offizielle Beschlüsse zur Postenvergabe sind aber erst beim regulären EU-Gipfel Ende des Monats zu erwarten.
Es war ein Paukenschlag in Frankreich. Die angekündigten Neuwahlen nach dem schlechten Ergebnis für den französischen Präsidenten Macron und sein Regierungsbündnis bei der Europawahl und den gleichzeitig sehr vielen Stimmen für das rechtspopulistische Lager. Nun stehen bei den Parlamentswahlen in Frankreich die Kandidaten fest, auch im Departement Moselle. Dort werden bei den Neuwahlen Ende Juni, Anfang Juli insgesamt 9 Abgeordnete für das französische Parlament gewählt. SR-Reporterin Lea Kielnecker hat sich die Situation für uns mal genauer angeschaut. Lea, wer steht denn bei unseren Nachbarn zur Wahl und wie stehen die Erfolgsaussichten?
Ja, vorab sollte man vielleicht erst noch mal eine Bemerkung dazu machen, wie Parlamentswahlen in Frankreich ablaufen, nämlich etwas anders als in Deutschland. Es wird pro Wahlkreis ein Kandidat direkt gewählt und das in 2 Runden. Nach der ersten Runde treten die beiden stärksten Kandidaten im Wahlkreis eine Woche später noch mal gegeneinander an und der Gewinner zieht dann für diesen Wahlkreis ins Parlament. Ja, und bei unseren Nachbarn im Departement Moselle gibt es insgesamt 9 dieser Wahlkreise. Bisher stellt das Regierungsbündnis von Macron dort 3 ab. Abgeordnete, der Rassemblement National auch 3, die konservativen Republikaner 2 und eine linke Abgeordnete gibt es auch noch, nämlich im Wahlkreis, wo Metz liegt. Und die treten auch alle wieder zur Wahl an. Auch in den Wahlkreisen, wo der RN jetzt noch keine Mehrheit hat, hat der Abgeordnete aufgestellt. Die Partei von Macron hingegen, Renaissance heißt die, die hat nicht in jedem Wahlkreis einen eigenen Kandidaten. Stattdessen unterstützen die teilweise auch Kandidaten von anderen Parteien eben wegen diesem System. Sie erhoffen sich davon, dass sie so eben die Person mit den besten Chancen gegen die Rechtsextremen sozusagen durchsetzen können.
Für den Fall gibt es ja auch kurz hinter der Grenze, nämlich dem Wahlkreis rund um Forbach, auch ein Beispiel.
Genau, dort kandidiert jetzt der Bürgermeister von Forbach, Alexandre Cassarot. Der ist von der konservativen Partei Les Républicains und der wird von vielen Politikern und Bürgermeistern rund um Forbach unterstützt und eben auch vom Präsidentenlager um Macron. Der will gegen Extremisten von links und rechts antreten, weil er sagt, die sind jetzt so nah an der Macht wie noch nie und da will er sich eben dagegen stellen. Sein Gegenkandidat ist übrigens der strammrechte Kevin Pfeffer. Der hat einen Abgeordneten abgelöst, der sich immer sehr viel für die deutsch-französische Zusammenarbeit eingesetzt hat. Pfeffer aber, der jetzt Abgeordnete im Wahlkreis um Forbach ist, den interessiert das Thema nicht so sehr.
Der Chef der konservativen Republikaner hatte ja angekündigt, mit den Rechtsextremen bei den Wahlen gemeinsame Sache zu machen, auch deren Kandidaten zu unterstützen oder eigene Kandidaten vom RN unterstützen zu lassen. Aber wie du ja gerade am Beispiel erklärt hast, in Forbach ist das ja nicht so. Da gibt es stattdessen eine Zusammenarbeit zwischen dem Regierungslager und dem Kandidaten der Konservativen. Wie sieht es denn im Rest von Moselle aus?
Ja, auch im Rest von Moselle gibt es keine Zusammenarbeit zwischen dem Rassemblement National und den Républicains. Man muss nämlich sagen, der Chef der Républicains, der ist mit diesem Vorschlag ziemlich vorgeprescht, dass er mit dem Rassemblement National zusammenarbeiten will. Diese Position ist eigentlich keine Mehrheitsposition in der Partei. Und das spiegelt sich jetzt eben auch darin wider, dass im Departement Moselle die Kandidaten von den Républicains sagen, nee, mit den Rechtsextremen machen wir es nicht. Wir kooperieren lieber mit dem Parteienbündnis von Macron und lassen uns von denen unterstützen.
Naja, in die Glaskugel schauen können wir jetzt nicht, aber einerseits macht Spekulieren ziemlich viel Spaß, aber ernst gesagt eine grobe Einschätzung. Kann diese Strategie aufgehen? Kann das Regierungsbündnis so verhindern, dass die Extremisten an die Macht kommen?
Es dürfte schon auch mit diesen verschiedenen Koalitionen, die es jetzt gibt, also dass das Regierungsbündnis zum Beispiel Amtsinhaber von den Republikanern unterstützt, relativ eng werden. Man kann ja die EU-Wahl von vor etwa einer Woche auch ein bisschen als Stimmungstest begreifen. Und da war der RN eben in Moselle in allen Wahlkreisen deutlich stärkste Kraft. Ja, und das könnte dann auch Auswirkungen hier auf uns im Saarland haben. Zum Beispiel in Sachen wirtschaftliche Zusammenarbeit über die Grenze hinweg könnte es dann schon komplizierter werden.
Lea Kielnecker mit Einschätzungen vor der Parlamentswahl in Frankreich. Kommen wir zurück nach Brüssel. Es war eine knappe Angelegenheit heute im Rat der EU-Staaten. Mit hauchdünner Mehrheit wurde das EU-Renaturierungsgesetz beschlossen. Im Kern geht es darum, dass sich die EU verpflichtet, bis 2050 alle bedrohten Ökosysteme wiederherzustellen. Die Mehrheit kam am Ende nur zustande, weil die grüne Umweltministerin aus Österreich zugestimmt hat, entgegen der Position ihrer Regierung. Und damit hat sie eine handfeste Regierungskrise losgetreten. Oliver Schusch.
Platzt die schwarz-grüne Regierungskoalition in Wien kurz vor der Parlamentswahl im Herbst? Die konservativen Kabinettskolleginnen und Kollegen der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler sind jedenfalls sehr verärgert. So zum Beispiel die ÖVP-Ministerin für Europapolitik und Verfassung Caroline Edtstadler. Sie sprach im österreichischen Rundfunk ORF von einer Regierungskrise.
Die Bundesministerin Gewessler hat uns in eine wirklich schwierige Situation gebracht. Das ist eine veritable Regierungskrise, das muss man sagen. Und jetzt geht es darum, auch die notwendigen Schritte zu setzen, um dieses Unrecht da wiederum zu beseitigen.
Edtstadler warf Gewessler vor, mit ihrem Ja zum EU-Renaturierungsgesetz den innerstaatlichen Willen in Österreich nicht berücksichtigt zu haben. Die mehrheitlich konservativ regierten 9 österreichischen Bundesländer hatten sich in einer Stellungnahme gegen das Gesetz ausgesprochen. Doch dann scherten die 2 sozialdemokratisch regierten Bundesländer Kärnten und Wien aus und zogen sich aus der Gruppe der Naturschutzgesetzgegner zurück. Doch das habe Gewessler nicht die Berechtigung gegeben, dem Gesetz zuzustimmen, so Edtstadler.
Es wäre umgekehrt so, wenn Sie sich vorstellen, im Ministerrat wird etwas einstimmig beschlossen und 2 Tage später sagen einige Minister, sie fühlen sich nicht daran gebunden. Deshalb ist der Beschluss dennoch zustande gekommen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass sie es auch verabsäumt hat, das Einvernehmen mit der Regierung herzustellen. Das ist Verfassungsbruch und wir werden dagegen auch mit einer Nichtigkeitsklage beim Europäischen Gerichtshof vorgehen.
ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer hatte darauf gedrängt, dass sich Gewessler ihrer Stimme enthält. Dann wäre das Gesetz nicht zustande gekommen. Neben der Klage gegen das Votum vor dem Europäischen Gerichtshof hat die ÖVP auch angekündigt, Gewessler wegen Amtsmissbrauchs anzuzeigen. Gewessler selbst fühlt sich dagegen im Recht.
Ich habe in den letzten Tagen mir diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Auch weil die Rechtslage sicher kompliziert ist. Aber ich würde hier tatsächlich für eine Abrüstung der Worte plädieren. Die Rechtsexperten sind zu einem Schluss gekommen, eine Zustimmung ist möglich und einen rechtskonformen Weg beschreite ich nun.
Gewessler sagt, dass die ÖVP auch oft Gesetze und Verordnungen gegen den Willen der Grünen durchgeboxt habe und nannte als Beispiel die Abschwächung der Klima- und Umweltstandards in der Landwirtschaft. Mit dem EU-Renaturierungsgesetz verpflichten sich die Mitgliedstaaten, mehr Bäume zu pflanzen und Moore und Flüsse zu renaturieren, so dass in einem ersten Schritt bis 2030 mindestens 20% der geschädigten Flächen und Meeresgebiete wiederhergestellt sind. Nach der Abstimmung in Luxemburg erklärte Gewessler dem ORF, warum sie da zustimmen musste.
Wir wissen alle, dass das dringend notwendig ist. Wo früher Bäche waren, sind jetzt Betonkanäle. Wo früher blühende und lebendige Äcker waren, sind jetzt Industrieruinen. Die Europäische Union sagt heute deutlich und gemeinsam, so kann es nicht weitergehen. Und wir senden aus Luxemburg ein deutliches Signal für den Schutz unserer Natur, unserer Lebensgrundlage.
Kritik kam vor allem von Landwirten und von konservativen Parteien. Das Ja Österreichs hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass das Quorum von 65% der EU-Einwohner erreicht und das Gesetz angenommen wurde. Gegen das Gesetz gestimmt hatten 6 von 27 EU-Staaten, darunter die rechtsregierten Länder Ungarn und Italien. Deutschland hat dafür gestimmt.
Oliver Schusch über die Regierungskrise in Österreich. Und jetzt noch zum Sport. Während in wenigen Minuten das Spiel Belgien gegen die Slowakei angepfiffen wird und heute Abend dann auch mit Favorit Frankreich ins Turnier startet, gab es heute Nachmittag kein ganz gewöhnliches Spiel. Weniger wegen der sportlichen Lage, sondern wegen der weltpolitischen. Die Ukraine gegen Rumänien. Mit allerdings überraschend deutlichem Ausgang. André Siems fasst das Spiel zusammen.
Das ist eine große Überraschung gewesen, dass die Rumänen mit 3:0 die Ukraine schlagen. Die Ukraine, die phasenweise 70% Ballbesitz hatte, konnte sich einfach nicht in den gegnerischen Strafraum kombinieren. Das sah gut aus alles bis zum 16er, aber danach war Feierabend, weil die Viererabwehrkette der Rumänen sehr gut stand. 2-mal patzte ausgerechnet der gute Torwart der Ukrainer, Andrei Lunin, der sein Geld bei Real Madrid in der spanischen Liga verdient und auch in der Champions League dem FC Bayern München das Leben schwer machte. Aber die Rumänen ließen nichts liegen und nutzten diese Patzer eiskalt aus. Stanciu 29. Marin in der 53. Minute und nur 4 Minuten später in der 57. setzte Dragusch sogar noch das 3:0 obendrauf. Die Münchner Arena, ein einziger Hexenkessel. Alle feierten die Rumänen, die 2024, also in diesem Jahr, noch kein Spiel gewonnen hatten. Aber sie melden sich eindrucksvoll zurück und gewinnen gegen die Ukraine mit 3:0.
Schauen wir jetzt noch kurz vor Schluss unserer Sendung aufs Wetter. Heute Nacht anfangs noch örtlich Schauer und Gewitter, dann nur noch vereinzelt Regen bei 12 bis 15 Grad. Morgen dann ein Mix aus Sonne und Wolken, aber auch da einzelne, teils sogar schwere Gewitter bei schwülen 23 bis 27 Grad. Und schwül, das dürfte dann auch das Stichwort für die kommenden Tage sein. Immer wieder Schauer und Gewitter, das Ganze bei recht warmen, hohen Temperaturen, klar Mitte 20 Grad. Und damit geht sie endgültig zu Ende, die SR-Info-Bilanz am Abend, wie immer zum Nachhören auch im Internet. Ich bin Jannik Böffel und bedanke mich hiermit fürs Zuhören.